Lass uns Platz nehmen. Herr, begegne mir, ist mein Gebet auch heute Nachmittag. Ich brauche eine Begegnung Gottes. Und wenn der Herr mir begegnet ist, dann lebe ich erfolgreich. Halleluja. Und das Thema heute Nachmittag ist, lebe ein erfolgreiches Leben, lebe ein siegreiches Leben, ein gesegnetes Leben, ein erfülltes Leben. Halleluja. Wenn Gott uns begegnet, sind wir nicht mehr dieselben Kerle. Lob und Dank. Halleluja. Ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Wir haben gute Themen. Der Monat Mai ist so schnell vorbeigegangen. Die nächsten Themen am Freitag wird sein, oder das nächste Thema am Freitag wird sein, löse dich von negativen Geistern. Löse dich von Versagen. Löse dich von Menschen, die nichts taugen, Menschen, die nichts bringen, von denen wirst du auch nichts ernten. So löse dich von negativen Geistern, Menschen, Gewohnheiten, Umstände, was auch immer ist. Dann habe ich ein sehr gutes Thema für den Samstag, verwundet durch die Religion. Viele werden krank gemacht durch die Religion, durch christliche Gemeinden oder was auch immer ist, einfach durch die Religion. Du bist nichts, du kannst nichts, auch sie wird nichts. Und du bist also Schnecke und die machen dich zur Schnecke, die religiösen Menschen. Dann am Sonntag habe ich ein gutes Thema, vertreibe deine Dunkelheit, vertreibe die Finsternis, vertreibe die Mächte der Finsternis, die dein Leben umgeben, dich depressiv machen, dich krank machen, was auch immer ist, dass wir so das Thema sagen. Lebe ein erfolgreiches Leben, das ist mein Thema. Geistliche Gesundheit ist eine Botschaft, das Gott auf mein Herz gelegt hat, dass ich immer wieder predige und immer wieder komme ich auf diesen Punkt. Vertraue dem Herrn, schau auf den Herrn und dir geht es gut. Ich lese in Johannes Kapitel 16, Vers 33. Jesus sagt, ich habe euch zu euch gesagt, damit ihr Frieden habt. In der Welt werdet ihr Bedrängnis oder Angst oder Kummer oder Sorge, was auch immer es haben. Aber seid getrost und seid guter Laune. Ich habe die Welt überwunden. Seid guter Laune. Eine moderne Übersetzung, aber klingt gut. Es gefällt mir. Sei guter Laune. Freue dich ständig. Sei jeden Tag glücklich. Der Herr ist da, der Herr hat dich lieb, der Herr versteht dich und so weiter. Lebe ein glückliches Leben, ein Leben, wo du gut gelaunt bist, wo du angstfrei bist, wo du sorgenfrei bist. Das ist eine tolle Einladung. Kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, hat der Heiland gesagt. Also ein erquicktes Leben zusammen mit Gott, zusammen mit dem Heiland, zusammen mit dem Heiligen Geist. Schöner kann es gar nicht mehr sein. Lebe ein erfülltes Leben. Entdecke die Wahrheiten des Lebens, was es wirklich ist. Was brauchst du, um wirklich glücklich zu sein? Nicht Geld. Gut, wir müssen unsere Miete bezahlen, unseren Strom bezahlen, unser Wasser bezahlen. Heute musst du alles bezahlen. Bald musst du auch sogar die Luft bezahlen, die du einatmest. So, aber entdecke die Wahrheiten des Lebens. Die meisten Menschen sind unwissend, sind unvorbereitet auf das Leben. Was ist das Leben wirklich? Gott will, dass du glücklich bist. Und dass du dich geborgen fühlst in seiner Allmacht. Viele haben keine Ahnung, wer und was Gott ist, was Gott will. Er ist mein Vater, mein Daddy, aber lieber Vater. So, und darum geht es mir in meiner Verkündigung. Du musst Gott kennen als deinen Vater, als deinen Erlöser, als deinen Heiland, als deinen Heiler, als deinen Versorger, als deinen Führer. Wie funktioniert Gott? Ich habe schon immer wieder euch gesagt, wie funktioniert das? Ich habe die letzten Tage über die Engel gepredigt, letzten Sonntag. Lass die Engel Gottes für dich arbeiten. Die meisten Menschen haben keine Ahnung, was Engel sind. Engel sind dienstbare Geister, ausgesandt für die Heiligen. Dass sie die Heiligen unterstützen, den Heiligen unter den Arm greifen. Die wollen beten, aber die Hände werden so matt und so schlaff und die sinken. Und dann unterstützen sie uns. Engeldienste. Das sind nicht nur, wie jemand mir diese Tage geschrieben hat, so Mädels, die einfach einen unterstützen und so weiter. Engel sind weder weibisch noch männlich. Engel sind Gottes Wesen. Ausgesandt für die Heiligen. Halleluja. Lob und Dank. So. Das sind Gottes Gesetze. Die Moslems glauben mehr an Gott und besser an Gott als die ganzen Christen zusammen miteinander. Im Koran steht es, an jeder Pflanze steht ein Engel und zieht die Pflanze hoch, damit sie wächst. Die Pflanzen würden ohne die Gesetze Gottes nicht wachsen. Engel sind Gottes Gesetze, Gottes dienstbare Geister, Naturgesetze, die funktionieren, die helfen uns. Und deshalb fang an, mit den Naturgesetzen zu leben. Und du lebst mit den Engeln, mit Gott zusammen. Und Gott wird dir helfen, ein erfülltes Leben zu leben, wenn du mit Gott übereinstimmst. Es halt ein bisschen, Schwester. Ja, bei mir halt es auf jeden Fall. So, Lebe mit Gottes Naturgesetze zusammen. Wende sie an. Wende sie richtig an. Und du wirst merken, es funktioniert. Es sind die Prinzipien Gottes. Lobe den Herrn. Und dann wirst du ein Echo zurückbekommen. Ein Widerklang aus wo auch immer. Fang an, Gott zu loben und zu preisen. Du wirst merken, dir geht es gut. Sei negativ. Heul den ganzen Tag jammer und klage und beschwer dich. Und du wirst merken, wie schwer der Tag ist. Oh, sagst du, wäre ich bloß nicht geboren, wäre ich bloß nicht auf dieser Welt. Nein, du wirst happy sein, wenn du dich freust im Herrn. Lebe nach den Grundsätzen des Glaubens. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und das, was du befürchtest, das wird dir eintreffen. Also lebe ohne Furcht. Lebe danach, was in der Bibel drin steht, und du wirst Glück haben auf deiner ganzen, ja, auf der ganzen Linie deines Lebens. Wenn man das Richtige tut, das Richtige glaubt, sich an den Richtigen festhält, nicht an irgendeinen Menschen, halte dich nicht an Menschen fest. Menschen sind Versager. Kümmere dich nicht um negative Menschen. Das ermutige ich immer wieder. Ich halte nichts von negativen Menschen. Die nicht wollen, hat mein Vater schon gesagt, die haben das schon. Die haben das schon. Weißt du, und die haben meistens nicht. Aber die bilden sich was ein. Sie hätten schon, sie sind besser dran, sie sind viel weit. Nein, halte dich an Gott und halte dich an Jesus Christus. Halte dich am Heiligen Geist. Halte dich am Wort Gottes. Halte dich an die Verheißungen Gottes und es wird dir blendend gehen. Ich verspreche dir nicht das Blaue vom Himmel. Ich verspreche dir die Wahrheit. Wenn man das Richtige tut, im richtigen Augenblick, mit den richtigen Menschen oder bei den richtigen Menschen, mit den richtigen Worten, mit der richtigen Methode, mit den richtigen Mitteln, du wirst Erfolg haben. Und deshalb heißt es, finde das Richtige raus. Was ist das Richtige für mein Leben? Dann werden wir Erfolg haben, wenn wir das Richtige tun, das Richtige denken, das Richtige glauben. Und Gott will, dass es dir gut geht. Und ich sag dir, Gott will nichts was anderes. Gott will nur das Beste für seine Kinder. Denen, die Gott lieben, wird das Beste folgen. Und das Beste hat er vorbereitet für seine Kinder, die ihn lieben. Was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und kein Menschenherz je geglaubt hat. Wenn man am richtigen Ort ist, zum richtigen Zeitpunkt, dann ist man glücklich, hat man Erfolg, hat man Segen. Da musst du gar nicht um Segen bitten. Du musst nur bitten, Herr, bring mich am richtigen Platz. Mit den richtigen Menschen zusammen, mit Menschen, die positiv sind, mit Menschen, die optimistisch sind, mit Menschen, die einen Gott haben, die Gott fürchten, die Gott lieben. Die meisten Menschen geraten immer an die Falschen. Das ist schlimm. Und der Falsche ist immer der Teufel, der Betrüger, der die Menschen in das Licht führt und, was weiß ich, das Blaue vom Himmel verspricht und da ist überhaupt nichts da. Weißt du, Gott will, dass es dir gut geht. Und ich sage noch etwas, nicht alles, was gut klingt und gut ist, ist auch gut. Weißt du, der Teufel kommt mit lauter guten Sachen. Ich habe noch nie gesehen, dass der Teufel zu mir mit schlechten Sachen kommt. Er kommt immer mit guten Angeboten, zu Sonderangeboten, zu Rabattpreisen noch womöglich und was weiß ich noch. Ja, nicht alles, was gut ist, ist gut. Denk drüber nach. Nicht alle Ratschläge sind gut. Sieh die Versuchung Jesu, das sind Steine. Lass die Steine zu Brot werden oder spring vom Turm runter oder was weiß ich, was der Teufel dem Herrn Jesus alles versprochen hat. Im Psalm 1, das ist das Gesangbuch des Alten Testamentes, und da steht es gleich in der Einladung beim ersten Lied, wandelt nicht im Rat der Gottlosen, hört nicht auf die Gottlosen, hört nicht auf den Teufel, hört nicht auf die negativen Menschen, hört nicht auf die Versager, hört nicht auf die Erfolgslosen, die keinen Erfolg haben. Du solltest dich nach Menschen orientieren, die Erfolg haben. Ich lese gerne Biografien von Menschen, die ja, auch wenn sie böse waren, Alexander der Große oder Napoleon oder was weiß ich, die waren erfolgreich. Erfolgreiche Menschen, die gekämpft und gesiegt haben. Kümmere dich um solche Menschen. Die falschen Propheten, die sind am richtigen Ort, aber es sind die falschen Leute. Und da hast du Frustration und hast du bist niedergeschlagen, bist mutlos. Oder die richtige Person am falschen Ort, das bringt dich durcheinander. Was suchen denn die hier? Was soll denn das sein? Ja, es ist nicht immer das Gute gut. Deshalb finde heraus, was ist das Richtige? Was ist das Wahre? Erst die richtige Person am richtigen Ort löst einen Prozess aus, löst Progression aus, löst eine Entwicklung aus, löst Wachstum aus, löst Freude aus, löst Begeisterung aus. Ja, da bringt der Himmel auf Erden. Ich denke nur an die Zeit in der Bibel. Ich lese gerne die biblischen Geschichten. Ich mag die biblischen Geschichten. Oh, die habe ich alle gefressen. Halleluja. Ich mag sie. Wir haben den Kindern vorgelesen, aber nicht nur den Kindern, sondern ich lese mir selber immer wieder vor. Ich denke nur an die Geschichte von Elia. Gott hat den Raben geboten, das selbst habe ich den Raben geboten, dich zu versorgen, Elia. Oder das selbst habe ich der Witwe geboten, dich zu versorgen. Du musst immer herausfinden, was ist der von Gott verordnete, gebotene Ort. Ich will dich anbeten, Herr. Und du kannst Gott nicht überall anbeten. Gott wird in der Wahrheit und im Geist angebetet. Nicht im Tempel in Jerusalem und nicht in einer Kathedrale irgendwo hier in Deutschland oder im Vatikan oder in Mekka, in einer Moschee oder in einer Synagoge. Nein, Gott wird angebetet im Geist und in der Wahrheit. Halleluja. Und das selbst habe ich den Raben geboten. Das selbst, ja, da bekommst du das, was du brauchst. Woanders hätte es nicht funktioniert, dort wäre er verhungert. Oder, ja, es hat nicht geklappt. Bei der Witwe, der hätte Kuchen backen müssen können und der erste Kuchen wäre aufgegessen, da wäre nichts passiert. Aber das selbst bei der richtigen Witwe, in der richtigen Situation. Gott weiß, warum er bestimmte Anweisungen gibt. Du sollst nicht irgendwann hin und her rennen und dort suchen und fragen den Herrn, ist das das Richtige oder ist das Richtige? Du musst wissen, was das Richtige ist in deinem Leben. Das selbst. Achte auf die Bestimmungen Gottes, auf seine Anweisungen. Und nur dort funktioniert es. Du kannst in einer großen Gemeinde sein und verrecken. Und du kannst in einer kleinen Gemeinde sein und du wirst ernährt und versorgt von den Raben. Verstehst du, ja? Oder umgekehrt. Kann alles passieren. 1. Mose 4, Vers 7. Was ist das Richtige? Gott sagt zu Kain, die Sünde liegt vor der Tür. Und du kannst nicht alles opfern, was du willst. Gott hat ganz klar angewiesen, was geopfert werden sollte. Gott wollte am Anfang schon Blutopfer haben. Gott hat schon für Adam und Eva Tierfelle besorgt als Kleider, als Bedeckung ihrer Nacktheit. So, Gott wollte also Blutopfer und nicht nur Gemüse und nicht nur ein paar Pflanzen da vom Schrebergarten. Und wir müssen Gott akzeptieren, was er sagt, damit unser Opfer angenommen wird. Bei den meisten Christen wird ihr Opfer nicht angenommen und nicht beachtet. Und deshalb werden sie nicht gesegnet. Und dann werden sie neidisch und eifersüchtig auf den Abel. Der. Ja, du musst nicht neidisch und eifersüchtig auf jemanden sein. Die Sünde liegt vor der Tür. Und du herrsche darüber, heißt es in der Bibel. Wir sind bestimmt zum Herrschen, um Kontrolle zu haben. Gott will, dass wir die Situation beherrschen und im Griff haben. Bring das, was Gott will. Tu das, was Gott will. Sag das, was Gott will. Und du wirst das Richtige erleben. Der Segen wird fließen. Ohne, dass du groß beten musst, singen musst, predigen musst oder sonst noch was. Tu das, was Gott sagt. Mach es so, wie er es geboten hat. Ich denke nur, wir bestaunen den Elia. Feuer fiel vom Himmel und verzehrte das ganze Opfer, einschließlich die Steine. Aber Elia hat genau das getan, wie Gott geboten hat. 12 Steine genommen. Und dann hat er auch das Tier genauso zerlegt, wie Gott es geboten hat. Der Segen Gottes kommt, wenn du das tust, wie Gott es geboten hat. Ob es im Alten Testament ist oder im Neuen Testament, es spielt keine Rolle. Gott ist derselbe Gott im Alten Testament und im Neuen Testament. Im Neuen Testament ist er nur ein bisschen strenger. Ja, in aller Liebe. Elia baut auf dem Karmel den Altar nach den Vorschriften Gottes und das Feuer Gottes fiel und das Feuer Gottes verzehrte das Opfer. Das Geheimnis des Erfolgs und des Segens ist, wenn du in Übereinstimmung mit Gott bist, mit seinen Gesetzen, mit seinen Voraussetzungen, ob du jetzt Christ bist oder kein Christ bist. Ich möchte einfach das alles über Haufen werfen, von wegen Christ, nur Christen geht es gut, nur Christen sind gesegnet. Nein, Menschen, die wirklich mit der Natur, mit der Schöpfung, mit sich selbst, mit ihrer Nachbarschaft, mit ihrem Nächsten in Ordnung sind, die werden gesegnet. Die Liebe Gottes gilt für alle Menschen. Wenn du nach seinen Gesetzen lebst, mit seinen Voraussetzungen und so weiter, an die Sache herangehst, seinen Willen tust, ob du das weißt oder nicht, manche tun den Willen Gottes, ohne eine Ahnung davon zu haben. Sie lieben ihren Nächsten. Sie tun Gutes. Sie erziehen ihre Kinder richtig. Sie lehren ihre Kinder wenigstens das Tischgebet. Ja, und Gott segnet sie. Gott kann uns nicht segnen, wenn wir unseren Kopf durchsetzen, sondern wenn wir uns fragen, was ist das Richtige? Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und frag Gott immer in deinem Leben, was will Gott, dass du tun sollst? Was tun solltest? Was sagt dein Herz, was du tun solltest? Und ich sage dir, dein Herz wird dich nie anlügen. Menschen werden dich anlügen. Pastoren werden dich anlügen. Kirchen werden dich anlügen, Religion wird dich anlügen, aber dein Herz lügt dich nicht an. Er sagt immer dir die Wahrheit. Und oft spürst du, kauf das Zeug nicht, das brauchst du sowieso nicht. Und so weiter. Aber die schwätzen so lang und reden so lang, bis du schließlich gekauft hast. Und du brauchst es auch nicht mal. Ich denke nur, ich werde nie vergessen, bei uns war ein Staubsaugervertreter, der hat uns so lange geschwätzt an der Tür, bis meine Frau reingelassen hat und wir den Staubsauger da bestellt haben und so weiter, obwohl wir keinen Teppichboden hatten zu der Zeit. Verstehst du? Ja, aber sie könnten mal einen Teppichboden kaufen und sie sollten sich einen Teppichboden anschaffen. Verstehst du, das muss ich noch wegen dem Staubsauger noch einen Teppichboden kaufen. Aber du siehst, so sind die Schwätzer. Lass dir nichts ausschwätzen. Hör auf dein Herz. Und dieser Staubsauger war kein billiger, davon Vorwerk oder wie das Zeug da hieß, verstehst du? Die sind nicht billig. Nun gut, wir haben viele Jahre diesen Staubsauger gehabt und sogar weitervererbt. Aber was soll's, verstehst du? Einfach sich was aufschwätzen lassen. Hör auf, dir was aufschwätzen zu lassen, von wem auch immer ist. Auch von dem lieben Bruder, von der lieben Schwester. Ja, hör auf Gott. Gott legt uns seinen Weg, den Weg des Segens auf unser Herz, in unseren Gedanken. Und er sagt, ich lege euch beides vor, den Weg des Segens und den Weg des Fluchs. Und du musst das selber wählen. Du entscheidest, wie dein Leben ausgeht. 5. Mose 11, Vers 3, Vers 26 und so weiter. Da heißt es, siehe, ich setze vor euch heute einen Segen und einen Fluch. Beides hat Gott uns bereitet. Den Segen, dass ihr auf meine Worte hört und tut. Und den Fluch, wenn ihr nicht tut. Wenn ihr euch darauf nicht einlässt. Du musst auf die Worte Gottes hören. Und die Worte Gottes stehen nicht nur in der Bibel. Hören wir gut zu. Nicht nur in der Bibel. Werden nicht von der Kanzel gepredigt, sondern die Worte Gottes sind durch den Heiligen Geist in deinem Herzen geschrieben. Jeder weiß, was Recht und Unrecht ist. Jeder weiß es in aller Liebe, ob Moslem, Buddhist oder Hindu oder Christ oder Faschist, ist mir egal was. Auch die Kommunisten wissen, was richtig und falsch ist. Denen muss man nicht predigen. Ja? Aber wenn man predigt, versteht man es besser. Du musst auf Gottes Worte hören und gehorchen. Wenn du nicht tust, kann dir nicht mal der liebe Gott helfen. Ja, wenn du nicht tust. Wenn du gesegnet werden willst, musst du auf die Worte Gottes in deinem Herzen, auf seine Stimme eingehen und studieren. Ist es so? Was ist es? Was will Gott von mir? Frag dich mal ehrlich. Geh mal auf die Knie. Leg dich ins Bett mal oder was weiß ich. Oder mach mal eine Auszeit oder meditiere und denk drüber nach. Was ist es? Was will der liebe Gott für mich? Für mein Leben? Und du wirst feststellen, wenn du nachdenkst, suchst, so wirst du finden. Klopf an, so wird es dir aufgetan. Und er setzt voraus. Und dann umstellen, dass du die Predigt hörst. Auch vielleicht eine meiner Predigten im Internet. Und da sind über 1000 Predigten. Überleg einmal, was ich hier in Berlin gepredigt habe. Über 1000 Predigten. Und ich versuche jedes Mal was Neues zu bringen. Das heißt neue Inspiration, neue Motivation. Das, was mir groß geworden ist in all den Jahren, seitdem ich Gott diene. Und ich passe sehr auf, was Gott mich lehrt. Der Glaube kommt aus der Predigt. Der Segen Gottes kommt, wenn du das Wort Gottes verstanden hast. Wenn du das Wort Gottes dein Herz erreicht hat. Der Segen kommt, wenn das Wort Gottes dein Leben beflügelt. Ja Mensch, das ist doch so. Und du sollst die Erkenntnis der Wahrheit haben. Aha, das ist so. Nicht nur, dass du mit dem Kopf nichts und sagst, das ist richtig. Und ja, du musst dein Aha-Erlebnis haben. Das ist es, was Gott will. Und das ist es, was deine Seele auch erquickt und beflügelt und dich inspiriert. Das Wort Gottes muss verbindlich werden. Es ist so wichtig. Und sonst gehst du in eine falsche Richtung, wenn das Wort Gottes nicht in Fleisch und Blut übergeht. Selbst wenn die Tür jetzt aufgeht, wer kommt rein? Der Herr und der Wille Gottes. Verstehst du, dass du sofort weißt, im Schlaf? Da muss dir niemand erklären, so spricht der Herr. Jeder sollte ein Prophet sein, jeder sollte den Arzt in seinem Leben haben, jeder sollte den Professor und den Lehrer in seinem Leben haben, den Heiligen Geist. Jeder sollte es haben. In meiner Bibel heißt es, Gott will, dass seinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und alles Fleisch soll erfahren, wer Gott ist und was Gott will, was das Richtige ist. Gott will, dass du seinen Weg wählst und sagst, das ist der Segen, diesen Weg gehe ich und keinen anderen. Ich werde keinen Vertrag machen, ich werde das nicht kaufen, ich werde das nicht bestellen, ich werde den nicht anrufen, ich werde es mit dem nicht mitgehen. Ja, das ist hart, was ich sage. Du wirst oft Nein sagen müssen und oft die Leute vor den Kopf stoßen müssen in deinem Leben. Gottes Wort informiert dich über seine Segnungen, über das, was dir zusteht, was dir nicht zusteht, was du kannst und was du nicht kannst, was du sollst und was du nicht sollst. Die Bibel zeigt uns, ja, ich habe schon allein im Neuen Testament neulich ein Bibelstudium für mich persönlich gemacht. Ich habe über 50 Gebote Jesu im Neuen Testament festgestellt. Vor allem in der Bergpredigt, was er alles geboten hat. 50 Gebote, von wegen 10 Gebote, vergiss es. Das war für die Juden. Im Neuen Testament findest du mehr als 50 Gebote des Herrn. Und die Bibel sagt, und lehret sie alles halten, was ihr euch geboten habt. Das größte und schwerste Gebot ist, einander die Füße zu waschen. Das wollen die meisten nicht. Die wollen alle die Köpfe waschen, die anderen kritisieren, die anderen richten, die anderen verurteilen und so weiter. Und der Herr sagt, richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werdet. Vergebt, auf das euch vergeben wird. Und so vieles andere mehr. Das sind Gebote des Herrn. 50 Gebote, über 50, glaube ich, 55 habe ich insgesamt gefunden. Wenn ich mehr gesucht hätte, hätte ich noch mehr gefunden. Aber das reicht mir schon vollkommen, verstehst du? Die Gebote des Herrn. Und haltet alles, was ich euch geboten habe. Ja, in aller Liebe. Unwissenheit ist, was Gottes Werk in unserem Leben blockiert. Unwissenheit ist das, ja, wir wissen es, aber wir es empfangen nicht, weil diese Dinge, ja, du bist nicht berechtigt dafür. Denn Gott sagt, wenn du das tust, was ich dir geboten habe, wirst du den Segen in aller Fülle und Hülle haben. Gott übt keinen Druck auf dich. Er sagt dem reichen Jüngling, verkaufe alles, was du hast. Gib's den Armen, nicht mir, den Armen, und dann folge mir nach. Und dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Du siehst, der Heiland will nichts von dir. Er sagt, gib's den Armen, lass doch die Materialisten, die brauchen es nötiger als du. Und dann komm und folge mir nach. Gott übt keinen Druck auf uns. Alles, was du tust, muss freiwillig sein. Freiwillig, total freiwillig, ohne Zwang. Freiwillig sollst du dich taufen lassen. Taufe ist für mich ein Bund eines guten Gewissens mit Gott. Nicht nur untertauchen. Die meisten Leute sagen, ich möchte Erwachsenentaufe untertauchen. Du, da kannst gleich in eine Badewanne gehen und dich untertauchen dort. Verstehst du mal? Und probieren, wie das ist. Nein, es heißt ein Bund eines guten Gewissens mit Gott. Das ist die Taufe. Und ich weiß nicht, ob du schon ein gutes Gewissen mit Gott hast. Bist du schon getauft? Es kommt nicht auf die Menge des Wassers, sondern es kommt auf den Bund an, liebe Geschwister. Hast du den Bund geschlossen, den Vertrag unterschrieben? Weißt du, der Bund ist wichtig. Es kommt nicht auf das Wasser, sondern auf das Herz an. Und Gott sieht das Herz. Ist dein Herz demütig? Ist dein Herz wirklich dienstbereit? Bist du bereit, durch den Staub für den Herrn zu gehen? Bist du bereit, Drecksarbeit zu machen? Bist du bereit, ans Kreuz zu gehen? Bist du bereit zu sterben? Hast du schon einen Vertrag mit Gott geschlossen? Gott kann dich nicht segnen, wenn du keinen Vertrag mit Gott, mit ihm hast. Weißt du, so viele Christen sind bekehrt, aber sie sind nicht verbindlich. Deshalb ist die Taufe etwas Wichtiges, verbindlich mit Gott zu leben. Das andere ist, gib und es wird dir gegeben. Das steht auch in den Geboten Jesu. Und so weiter. Bring den Zehnten ganz in mein Kornhaus, steht bei Maleachi Kapitel 3. Lies mal nach. Bring den Zehnten das Haus Gottes. Dann wirst du von Gott ernährt, von Gott versorgt, von Gott getragen. Da, bring den Zehnten dorthin, wo du deine Predigt hörst, in aller Liebe. Du kannst dein Geld auch in das Spree schmeißen und da siehst wenigstens, wie es untergeht. So, bring dein Zehnten dorthin, wo du belehrt wirst, wo man dich ermutigt, wo man dich zu Gott näher bringt. Da, wo man dich ruft, komm heim, verlorenes Kind. Da, wo du eingeladen wirst, die Gnade Gottes zu erfahren. Dort gehört dein Zehnter und nicht irgendwo als Kirchensteuer, damit der Pfaff und der Papst sich mehr, ein bisschen mehr Gold kaufen kann und so weiter. Nein, dort gehört dein Zehnter, wo du geistig ernährt wirst, damit Gott über dir, über dein Leben die Fenster des Himmels öffnen kann und damit der Fresser, der Rost ferngehalten wird, was es auch immer ist, Rost, das Alter, das Verfall, das, ja, was weiß ich, damit du noch mehr Einsicht bekommst. Dort gehört ein Zehnter, wo du mehr Erkenntnisse mit dem Herrn bekommst, damit du noch mehr von oben zugeleitet bekommst und noch mehr der Herr dir geben kann. Du gibst und es wird dir gegeben werden, so steht es in meiner Bibel. Alles Gebote Gottes, Gebote Jesu. Und selbst wenn es noch so wenig ist, ich denke nur an das Schärflein der Witwe. Das hat mich so fasziniert. Die Frau hat ganz wenig geopfert. Nur ein Groschen. Und den hat sie noch 5-mal umgedreht und angeguckt, bevor sie gegeben hat. Und dann ruft der Herr, diese Frau hier hat mehr gegeben wie alle zusammen. ja, das wirkliche Geben, das Geben muss von Herzen passieren. Nicht nur, ich gebe was, eine Kollekte, verstehst du, von wegen die Kollekte. Ich halte nicht viel von Kollekten. Weißt du, es muss von Herzen gegeben sein, wo du wirklich deinen Groschen 10-mal umdrehst und vielleicht ja, noch anschaust und noch dich verabschiedest und sagst, du, ich hab nichts. Und ich gebe jetzt alles, was ich habe, dem Herrn Jesus. Diese Frau hat alles dem Herrn Jesus gegeben. Und sie wurde auch gesegnet. Diese Frau hat ein gutes Werk an mir getan, die Maria Magdalena in Bethanien. Sie hat ihr Ölfläschchen zerbrochen und Jesu Füße gesalbt. Sie hat sich verschwendet für Gott. Und Gott sieht es, ob du dich für ihn verschwendest oder nicht. So viele Christen möchten den Segen Gottes haben und die verschwenden sich nicht für Gott. Tut mir leid. Ich bin so traurig über die Christenheit heutzutage. Verstehst du? Manchmal denke ich, hör doch auf zu predigen, das bringt sowieso nichts. Die Leute kapieren sowieso nicht. Die Leute sind so materialistisch, so irdisch. Was springen wir dabei raus? Wir sollten darüber denken, du gibst und Gott wird dir geben und Gott wird dich belohnen. Ja? Wenn du richtig gibst, wirst du überschüttet von den Segnungen Gottes. Gott will unsere Verbindlichkeit sehen. Heutzutage ist die Verbindlichkeit Mangelware, muss mit der Lupe suchen. Er will dein Opfer sehen, deinen Beitrag, deinen Einsatz für das Reich Gottes. Von nichts kommt nichts, hat mein Vater immer gesagt. Verstehst? Auch die Philosophen sagen das, von nichts kommt nichts. Freiwillig, ohne Druck, ohne Bettelei, einfach aus Liebe. Was tust du aus Liebe für den lieben Gott? Ja, denk drüber nach. In meiner Bibel steht es, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und deshalb, die meisten Menschen hat Gott gar nicht lieb, weil sie nicht fröhlich geben. Oh, ich muss schon wieder Kollekte geben. Wir haben schon Leute gehabt, als wir das zweite Opfer hier aufgenommen haben, die sind gleich nach Hause gerannt. Verstehst du, so? Wir denken, wir wären Geldeintreiber. Wir brauchen das Geld nicht von den Leuten. Gott versorgt uns schon richtig, glaub mir das. Und ich habe meine Miete bisher immer noch bezahlt in meinen 50 Jahren, seitdem ich Prediger bin. Von Anfang an. Und die Leute, die es nicht gegeben haben, ihr Geld hat das Sozialamt kassiert. Ich werde nie vergessen, ganz am Anfang, als ich anfing zu predigen, habe ich eingeführt, dass ein Opferbeutel rumgeht durch die Reihen. Und dann kommt einer, der dort in der Gemeinde war, Pastor, wir Schwaben, wir haben Geld und wir reden nicht über Geld und was weiß ich. Und hat so geschimpft, dass ich Opfer einnehme. Und dann muss ich seine Beerdigung oder seine Wohnung auflösen, nachdem er gestorben ist. Hinterm Schrank waren 70.000 D-Mark. Und die muss ich dann zum Sozialamt abgeben. Das Amt hat alles kassiert, verstehst du? Aber das sind seine Zehnten, die geklaut worden sind. Ja? Die dem Herrn vorenthalten worden sind. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Menschen, die gerne geben, die werden auch reichlich gesegnet. Und deine linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Nur nebenbei. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Willst du von Gott geliebt werden? Dann gib. Rechne nicht so viel. Und denk nicht, was wird mir dafür, was kriege ich noch dafür? Wenn ich 10% gebe, dann kriege ich 100% zurück. Nein, rechne nicht. Ich rechne nicht. Ich gebe Gott, egal ob mal was zurückkommt oder nicht. Und in der Zeit, wenn ich in Not bin, kommt immer was zurück. Halleluja. Plötzlich habe ich eine Lösung, habe ich eine Patentlösung. Plötzlich finde ich noch Geld in meiner Tasche. Ja, ich stecke mal mein Geld hier oben rein und vergesse das rauszuholen, in den Portemonnaie zu stecken. Und plötzlich entdecke ich, Mensch, du hast noch was. Du kannst weiter existieren. Es liegt an dir, ob du freiwillig dem Herrn was gibst. Ob du freiwillig hier unsere Arbeit unterstützt. Ja, ich diene dem Herrn freiwillig. Ich renne nicht dem Geld her. In aller Liebe. Gott hat mich bisher immer versorgt bei der großen Kirche. Ich habe monatlich 6.000 Euro gebraucht. Monatlich, stell dir mal vor, jeden Monat. Und das ist in jeden Monat eingegangen. Ohne Evangelisation, ohne dass mein Gehalt und noch vieles andere mehr bezahlt wurde. Nur um das Gebäude zu unterhalten. Die große Kirche mit 80 Meter hohen Turm. Verstehst du? Und was weiß ich, wie groß der Raum noch war. Und auch später im Gemeindezentrum. Gott hat uns versorgt. Wenn wir richtig predigen, wenn wir richtig dem Herrn dienen, wenn wir richtig dem Herrn gehorchen, Gott versorgt mit uns mit allem, was wir brauchen. Und wir müssen nicht betteln gehen. Und ich gebe hier dir nur Anleitungen zu einem gesegneten und einem erfolgreichen Leben. Wie heißt es in der Bibel einmal? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere zufallen. Halleluja. Was ist das alles andere? Ja, das, was du brauchst. Das, was du dir nicht kaufen kannst. Und weißt du, was es ist? Gesundheit. Gesundheit kannst du dir nicht kaufen. Aber wenn du dem Herrn gibst, dann versorgt der Herr dich mit Gesundheit. Und ich darf Gott einfach preisen für die Gnade, die ich für mein Leben habe. In den 50 Jahren, wo ich dem Herrn diene, war ich noch nie im Krankenhaus, war ich noch nie richtig krank. Ich habe keine Probleme mit meiner Gesundheit. Gott ist bei mir. Gott hat mich versorgt. Aber als ich den Zehnten nicht gegeben habe, ich habe einen Unfall nach dem anderen gehabt. Verstehst du? Bis ich gelernt habe, Gott den Zehnten zu geben. Das war hart. Weißt du, ich habe schon den Herrn lieb gehabt und war Christ und war wiedergeboren und war geisterfüllt. Aber ich habe ein Motorrad gehabt und das kostet so viel Geld. Weißt du, da willst du auffrisieren und da willst du was Neues und da brauchst du was Neues und so weiter. Und das, der Zehnte, den habe ich immer im Schrank hingelegt. In so ein Kästchen. Aber immer wieder so, das war meine Reserve. Habe immer wieder die Reserve rau angezapft. Und dann sollte der Zehnte gegeben werden und der Zehnte war nicht mehr da. Und weißt du, was passiert ist? Ich habe statt den Zehnten bezahlt, den Zehnten gegeben. Der Teufel hat alles geholt. Das Zehnfache. Da habe ich einen Unfall gehabt. Die Hose war kaputt, das Knie war kaputt. Ich war ein paar Tage arbeitslos oder krankgeschrieben und so weiter. Der Teufel hat alles geholt und gefressen. Wenn wir Gott nicht dienen und nicht das Gott geben, was ihm gehört, kommt der Fresser. Ja, der Rost, der Unfall, die Katastrophe, was? Und die Krise. Also wenn du das vermeiden möchtest, tu was für Gott. Und ich sage dir, seitdem ich das habe, ich habe Unfälle gehabt, aber da waren immer die anderen schuld. Toll. Die sind hinten drauf gefahren oder die haben mich gerammt. So, aber Gott hat mich immer verschont und ich bin immer so gefahren, in aller Liebe, ihr könnt von mir denken, was ihr wollt, da habe ich einen Kratzer gehabt, ich habe nicht das Geld gehabt, um den Kratzer von meinem Auto rauszuholen, ich habe kein Geld gehabt, das zu machen, habe ich gesagt, ja, du weißt es, ich habe kein Geld, ich habe dir den Zehnten gegeben und weißt du, was passiert ist, da fährt einer rein und da kriege ich neue Haube, neue Tür, neue Heck, da kriege ich alles neu. Ich werde gut versorgt. Gut, ich habe diese Unfälle. Weißt du, Gott sorgt für einen auf seiner mysteriösen Art und Weise. Das war merkwürdig, verstehst du? Da fährt einer rein. Und da wurde alles ersetzt. Sogar noch mehr, als was ich als Schaden vorher hatte. Gott sorgt für dich, wenn du für Gottes Sache sorgst. Für Gottes Werk sorgst. Das sind nur ein paar Beispiele. Ich will nur, dass du verstehst, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann sorgt Gott, dass du Freude hast am Leben, dass du gute Menschen triffst, dass du guten Menschen begegnest. Du wirst Menschen treffen, die Liebe geben, die nett sind, die freundlich sind, die nicht kritisieren und meckern und motzen. Dann wird er dir Arbeit geben. Ich war noch nie arbeitslos als solches. Ich habe immer was zu tun gehabt. Gott hat mir so viel Arbeit gegeben. Wenn du für Gottes Werk sorgst, wird er dir Arbeit geben. Und wenn ich keine Arbeit hatte, habe ich mir Arbeit gemacht. Ja. Habe ich gefragt, kann ich das und das tun? Du wirst gut versorgt werden. Und Gott wird dich vor vielen Schaden und Unglücken und Krisen und so weiter und vor vielen Fressern bewahren. Ich will das nur weitergeben und dir helfen. Leb ein gesegnetes, ein siegreiches, ein gottgewolltes Leben. 5. Moses Kapitel 6 von Vers 5. Und da heißt es, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und deine Worte, die ich dir heute predige, Bruder, Schwester, sollst du zu Herzen nehmen. Vielleicht brauchst du das nötiger als je. Und du sollst sie an deine Kinder und einschärfen und ihnen weitergeben und ihnen einreden und ihnen ja, beschwören fast. Wenn du in deinem Hause sitzt und unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst, du sollst sie dir binden als Gebetsriemen um deinen Arm. Die Worte Gottes, die Segen, die Verheißung Gottes sollst du dir binden als ja, Merkzeichen um deinen Arm und über deine Stirn, damit du immer dran denkst und so weiter. Oder an den Pfosten deines Hauses schreiben. So steht es hier in 5. Mose Kapitel 5. Du sollst ständig an die Worte Gottes denken. Meine Mutter hat gerne Sprüche gemalt. Und sie hat uns das Malen ein bisschen so ins Blut mit reingelegt. Dann hat sie gemalt, geh nicht ohne Gebet und Gotteshaus aus deinem Hause fort. Verstehst? Und dann jedes Mal, und es stand über die Tür, geh ohne Gebet und Gottes Wort nicht aus deinem Hause fort. Verstehst du? Und das war so wichtig. Schreib die Worte Gottes an deinem Herzen, binde sie dir wie ein Riemen, so wie der Jude mit Tefillin. Einfach um den Arm binden, dass du weißt, ich bin gebunden, verpflichtet, verbindlich mit dem Wort Gottes. Ich lebe nach dem Wort Gottes. Du wirst gesegnet werden. Werde verbindlich. 2. Mose Kapitel 24, Vers 7. Der Herr sagt, alles, was der Herr dir befohlen hat, haben die Israeliten gesagt, das wollen wir tun. Wir werden ihm gehorchen. Alles, was der Herr befohlen hat, im Neuen oder im Alten Testament, spielt keine Rolle jetzt. Ob du jetzt eine Bibel hast oder keine Bibel hast, tu das, was Gott befohlen hat. Was in deinem Herzen drin ist, was du fühlst, was richtig ist. Und das ist der erste Schritt zu einem gesegneten und siegreichen Leben. Josua Kapitel 1, Vers 4 und folgende Verse. Das Land ist offen. Ihr wart lang genug in der Wüste und so weiter, seid die ganze Wüste durchwandert und so weiter, von Euphrat und so weiter. Das ganze Gebiet von Euphrat bis zum Meer will ich euch geben. Das soll euch gehören. Aber jetzt pass auf. Dein Leben lang wird niemand widerstehen, Josua, und Widerstand gegen dich leisten können. Denn ich bin bei dir, so ich mit Moses gewesen bin. Ich lasse dich nicht in den Stich. Nie werde ich mich von dir abwenden. Das ist schön, wunderbar, Halleluja, Lob und Dank. Aber hör mal die Bedingungen, was dafür sind. Josua, sei mutig und sei stark. Denn du wirst dieses Land einnehmen, das ich euren Vorfahren versprochen habe. Und du wirst es den Israeliten geben. Halte dich mutig und entschlossen an das ganze Gesetz, das mein Diener Moses dir geboten hat oder gegeben hat. Weiche kein Stück davon ab. Dann wirst du bei allem, was du tust, Erfolg haben. Bleib dran. Das, was du erkannt hast, was dir groß geworden ist, das, was du durch die Predigten gehört hast, bleib dran. Sag dir die Gebote Gottes immer wieder auf. Kau sie wieder wie ein Wiederkäuer. Denke Tag und Nacht darüber nach, damit dein Leben ganz danach ausgerichtet wird. Und dann wird alles gelingen, was du aufnimmst, was du dir vornimmst. Manche Leute wollen nur gelingen haben, nur gelingen. Oh Herr, segne mich, Herr, sei mit mir. Aber sie tun nicht das, was der liebe Gott gesagt hat. Ja. Und dann wundern sich, bei mir klappt's nicht. Ja, bei dir wird's auch nicht klappen, in 100 Jahren nicht. Gelingen wird es, wenn du Gott anfängst zu gehorchen. Dann wird es funktionieren, was du anfasst, wenn das Wort Gottes so in dein Fleisch und Blut übergegangen ist, dann wird es hinhauen und klappen. Und dein Leben wird ein Volltreffer sein. Und der Schuss geht ins Schwarze, nicht nur irgendwo daneben. Nein, dann erlebst du Durchbrüche, dann erlebst du, ja, wie Gott dich stark macht. Auch dieser kleine David, wie der mit seiner Steinschleuder, dann trifft es die Schläfe des Goliaths. Sonst geht's daneben, der Schuss. Lebe ein siegreiches Leben. Und ich will dich dazu ermutigen. Leben musst du selbst. Ich kann nicht für dich leben. Ich würde gerne für dich die Arbeit machen. Ja, aber es geht nicht. Ich habe in meinem Leben einfach das Gelingen erlebt und einfach ausgelebt, wie Gott mir gezeigt hat. Weißt du, ich habe andere ermutigt, aber die Leute müssen selber es tun. Und viele meiner Freunde, und ich muss sagen, ich habe viele Freunde gehabt, bevor ich Christ wurde. Viele meiner Freunde sind schon gestorben, sind in einem Gitter gelandet, sind süchtig geworden oder vieles andere mehr. Mir graut es, wenn ich dran denke, wo sind deine Freunde hingegangen und hingeraten? Sie haben sich selbst ruiniert, indem sie nicht getan haben, was ihnen groß geworden ist, was sie erkannt haben, was ihnen klar geworden ist. Manchmal habe ich Zeugnis gegeben, aber die haben mich ausgelacht, mir Blemblem gezeigt und so weiter. Und vielen Menschen, die das angenommen haben, die haben den Segen Gottes erfahren, dass Gott zu ihnen gut war. Und Fakt ist es, wenn Gott an erster Stelle in unserem Leben steht, ihr Lieben, dann geht es uns gut. Steht Gott an erster Stelle, morgens der erste Gedanke, abends der letzte Gedanke, tagsüber kann ich denken, was ich will, aber der erste Gedanke am Tag, das bestimmt mein Leben. Gib Gott die Ehre. Danke Gott für jeden Tag, für jeden Schritt, für jeden Atemzug. Gott kennt mein Leben und ich muss niemand was beweisen. Ich habe euch gesagt, in 50 Jahren, Gott war gut zu mir. Ich war arm, bin nicht reich, kein Millionär, aber ich habe mir jedes Jahr wenigstens zweimal, dreimal Urlaub geleistet. Mit meiner Familie, habe Gott gedient auf der einen Seite und während ich meiner Gott gedient habe, evangelisiert habe, habe ich gleichzeitig Urlaub genossen. Ja. Bin ich mit meinem Wohnwagen durch die Lande gezogen, in der Gemeinde mal gepredigt, bei den Geschwistern mal Hausbesuch gemacht, dort mal Gott gedient. Und in der Zeit hat Gott auch mir gedient. Verstehst du? Mich versorgt mit allem, was ich brauche. Ich muss niemand beweisen. Ich weiß, dass Gott gut ist, bis heute. Dass er treu ist und so weiter. Ich kann mich noch gut an meinen Vater erinnern. Mein Vater, drüben in Russland, in der Sowjetunion, waren wir keine Christen. Aber der sagte immer wieder, auch nachdem wir Christen geworden sind, was wir, wie Spießruten laufen, durchgemacht haben als Christen in Bayern. Du wirst es nicht glauben, ich kann es ja auch gar nicht erzählen. Du wirst es sagen, das gibt's nicht. Doch, ich möchte dir was sagen. Weißt man, wir wurden kritisiert, wir wurden verleumdet, was weiß ich, man, wir wurden schief angeguckt, ach, mit 8 Kindern, verstehst du, und dann noch fromm dazu, und dann noch weiß, verstehst du, dann geht man in die Gemeinde, und das ganze Dorf weiß, jeden Sonntag, wir werden abgeholt, wir haben kein Auto damals gehabt, wir wurden abgeholt von Geschwistern für die Versammlung nach Passau am Existierplatz. Ich bin vor Jahren mal dort, mal in Bayern wieder mal gewesen, habe die Leute besucht, die sagen, ja, gehen Sie noch zu der Versammlung in den Existierplatz. Und dann hat der andere gesagt, nein, ich habe gehört, Sie sind in Berlin, Pastor. Was weiß ich. Aber die haben uns nicht vergessen, wie wir abgeholt worden sind und zur Versammlung gegangen sind und so weiter. Und mein Vater hat immer einen Spruch gehabt, Kinder, wir müssen Gott gefallen und nicht den Menschen. Wir müssen Gott gefallen und nicht den Menschen. Wir müssen Gott fragen und nicht den Menschen. Und das hat uns geprägt als Familie. Alle seine Kinder folgen bis heute Jesus nach. Alles, wo Formatute sind, verstehst du, folgen Jesus nach, sind Kinder Gottes geworden. Sie dienen Gott. Sind keine Säufer, keine Diebe. Sie haben alle einen Beruf gelernt in aller Liebe. Guck mal, das ist der Segen, wenn du Gott dienst und wenn du Gott gefallen willst und nicht den Menschen. Und alle Kinder sind glücklich verheiratet in aller Liebe und haben gesunde Kinder bis heute. Das ist keiner irgendwie dumm oder blöd oder was weiß ich, krank und behindert. Das ist Gnade. Ich kann nur sagen Gnade. Aber die Gnade ist unverdienterweise. Es ist ein Geschenk des Himmels. Weil man Gott gefürchtet hat. Wir müssen Gott mehr gefallen als den Menschen. Ich werde es nie vergessen. Als ich in der Vorbereitung darüber nachdachte, habe ich sogar Gänsehaut gekriegt. Guck mal, war das Wort Gottes. Das wird wahr, was mein Vater gesagt hat. Wir müssen Gott gefallen und nicht den Menschen. Interessiert euch nicht für die Menschen, was sie sagen. In der Schule, meine Geschwister, die mussten extra im Nebenzimmer sitzen. Sektierer, verstehst du? Ja, das war nur katholisch. Was anderes hat bei uns im Dorf nicht gegeben. Nur katholisch, verstehst du? Ich weiß, was das war für meine Geschwister. Das war Hölle. Das war Hölle. Aber sie sind durch. Und sie saßen da, die haben Freistunde gehabt, wo die anderen Religionsstunde gehabt haben. Ja. Die Gnade gibt es nicht umsonst. Wer Siege haben will, der muss hart kämpfen. Wer Erfolg haben will, der muss auch hart arbeiten an sich selbst. Ja. Man erntet immer nur das, was man gesät hat. Wer nicht sät, der kann auch nichts ernten. So steht es in der Bibel. Und wer nicht sucht, der wird auch nichts finden. Wer nicht bittet, der wird auch nichts empfangen. Das ist so schwer für uns gewesen, im Bayerischen Wald zu leben, dass mein Vater gesagt hat, wir müssen hier weg. Ja, war nicht zum Aushalten. Wir haben dann die Landwirtschaft verkauft und sind dann nach Augsburg in die Stadt gezogen, weil in der Stadt kann so ein bisschen anonym leben. Aber das war mit einer der vielen Gründe. Ich kann euch vieles nicht erzählen. Ihr werdet es auch gar nicht glauben. So, sein Wort sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, ihr habt nicht, weil ihr es nicht tut, weil ihr nicht konsequent seid. Viele predigen ein falsches Evangelium. Sie erzählen den Leuten, ihr seid unter der Gnade und nicht mehr unter dem Gesetz. Du, das ist wahr, ich bin unter der Gnade. Aber das Gesetz Jesu ist noch nicht aufgehoben. Das Gesetz Gottes ist noch nicht aufgehoben. Die Naturgesetze sind noch nicht aufgehoben. Fahr mal mit Vollgas in die Kurve. Da wirst du schon dein blaues Wunder erleben. Gottes Gesetze gelten, solange es die Erde gibt, solange es Tag und Nacht ist, solange es die Sonne existiert. Und in meiner Bibel heißt es, Himmel und Erde werden vergehen. Da wird nicht einmal ein Buchstabe unerfüllt bleiben. Gottes Wort bleibt. Nur der Antichrist und der Teufel sorgen dafür, dass die Gesetze Gottes missachtet werden heutzutage. Alle ganzen Werte, das was bisher so wertvoll war, wird über den Haufen geworfen von den Sozialisten, von den Grünen und Blauen und was weiß ich von welchen Rassisten auch immer ist. Ja, der Antichrist ist der größte Chaot. Der größte Durcheinanderbringer, die Bibel sagt, das ist der Gesetzlose. Und den haben wir heutzutage überall. Da werden Gesetze über Haufen geworfen, die Ordnung Gottes missachtet. Sag heute nur, Kinder sind eine Gabe Gottes, ein Segen Gottes. Die sagen, spinnt ihr? Verstehst du, bist ein Rassist? Ja, ich habe neulich eine Diskussion erlebt mit den AfD und den anderen Politikern. Eine Diskussion, da wurde diskutiert. Ja, da wurde die Ausländer haben 1,8 pro Frau Kinder und die Deutschen haben 1,2, 1,4 Kinder. Und kein Wunder, dass wir aussterben, dass die Generationskonflikte kommen und es keinen Nachwuchs mehr gibt. Die Ausländer werden uns übervölkern eines Tages. Weil es den Leuten ja nicht mehr schön ist. Man jagt nur noch den Materialismus. Wo ist die Mutter? Nur nebenbei. Wir waren viele Jahre Alleinverdiener und meine Frau war zu Hause und wir haben 4 Kinder großgezogen und wir haben gut gelebt durch die Gnade Gottes. Wir waren nicht reich, aber die Gnade Gottes war da. Die Naturgesetze, die Gesetze Gottes gelten immer noch. Die gelten immer noch. Himmel und Erde werden vergehen. Und da wird alles andere bleiben. Verstehst du? Gottes Wort wird bleiben bis in alle Ewigkeit. Wer siegreich lebt, der lebt diszipliniert, der lebt beherrscht, konsequent. Der geht seinen Weg, der interessiert nicht. Ich werde nie das vergessen. Mein Vater ist schon lang beim Herrn Jesus im Himmel und er sagt, Kinder, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen, mehr gefallen als den Menschen. Und wir waren keine besonderen Christen. Wir waren ganz einfach Kinder Gottes. Wir waren nicht groß religiös. Ja, aber wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen, als der Regierung, als den Politikern, als dem System, als der Kirche. Ja. 1. Korinther Kapitel 9, da heißt es, wisst ihr nicht, dass die im Stadion laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Und da heißt es, lauft so, dass ihr diesen Siegespreis erlangt. Und jeder, der kämpft, enthält sich allen Dingen, der lebt diszipliniert, jene nun, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber um eine unvergängliche Krone. Und Paulus sagt, ich laufe, aber nicht wie ich ins Ungewisse, ich kämpfe nicht mit der Faust, nicht wie einer, der in der Luft rumficht und was weiß ich, Theater macht, sondern ich schinde meinen Leib, hier eine moderne Übersetzung, ich schinde meinen Leib, ich quäle meinen Leib, ich schändige fast mein Leib, damit ich nicht verwerflich werde, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Viele täuschen sich, wenn sie sich nur der Gnade überlassen. Ja, ich lebe aus der Gnade, Halleluja, Lob und Dank. Es sind viele falsche Propheten unterwegs, die nur Gnade, Gnade, Gnade predigen. Die Menschen werden sich wundern, wenn sie dann in der Hölle landen eines Tages. Ja, ich habe Gnade doch gehabt, warum bin ich hier gelandet? Paulus sagt hier ganz klar, nicht ins Ungewisse laufen und wir befleißigen uns. Ich möchte nicht vergeblich gelebt haben und Gott will, dass wir nicht umsonst laufen. In meiner Bibel, Hebräer Kapitel 12, Vers 14 heißt es, wir sollen der Heiligung nachjagen, ohne welche niemand, N-I-E-M-D-E, niemand den Herrn sehen wird. Ohne der Heiligung. Jeder Mensch, der eine Wiedergeburt und geistliches Wachstum erlebt hat und erleben möchte, der befindet sich in einer Metamorphose. Was heißt das? Er wird verwandelt, er wird verändert, umgestaltet, transformiert und so weiter. Nach der Bekehrung beginnt etwas Großes in seinem Leben. Und als ich darüber nachdachte, Johannes, das war bei dir genauso. Da kommst du mit dem Schmelztiegel Gottes, da wirst du geschmolzen, ja. Und nochmals geschmolzen. Das Standbild vom Nebukadnezar, das Haupt ist aus Gold und die Zehen sind dann aus Ton und Erz. Ich möchte ein ganz anderes Bild mal machen. Viel mehr verwenden es als die Weltgeschichte in Telegram-Stil, aber das ist viel mehr. Das ist Heiligung. Du wirst geschmolzen. Gott steckt seine Kinder im Schmelzofen, im Läuterungsprozess. Und da kommen die ganzen Schlacken raus. Wir werden geschmolzen. Ja, die ganze fleischliche Natur. Das ganze unheilige Zeug, was in unserem Leben ist, glaub doch nicht, wenn du dich bekehrst, dass du gleich heilig bist. Ja, da ist noch so viel Schmutz und so viel Dreck und so viel Sünde in unserem Leben. Und so kommt vieles ans Licht, wenn wir geschmolzen werden. Denk an das Standbild von Nebukadnezar. Eine Mischung von Gold, Kupfer und Eisen und Ton. Da sind wir so Mischmasch. Humanisten, Christen, Faschisten, Sozialisten, was weiß ich auch alles, von allem etwas, aber nichts Richtiges. Und da kommt dieser Stein vom Himmel, heißt es, und zermalmt dieses Bild. Jesus Christus, plötzlich bekehrst du dich und plötzlich wird nur noch Staub aus dir. im Schmelztiegel Gottes wird das Echte rausgeschmolzen. Der Mensch muss den neuen Geist bekommen, den Geist Gottes in seinem Leben. Und plötzlich wird dein Geist mit dem Geist Gottes kompatibel. Und plötzlich merkst du, nicht alles ist Gold, was glänzt. Kupfer ist nicht Gold, Silber ist nicht Gold. Ton und Erz ist auch nicht Gold. Und das ist, wie der Geist Gottes an uns arbeitet und wie wir lernen, ja, Seele, Geist und Leib zu erneuern. Und das Feuer schmilzt. Das ganze Gebilde zusammen. Und was bleibt, ist das Echte, das Wahre. Und das ist Heiligung. Da kommt alles, was unten ist, nach oben, und was oben ist, kommt nach unten. Was an der Oberfläche ist, wird ausgeschieden. Dieser Schaum, ich weiß nicht, ob du so mal so einen Schmelzofen mal gesehen hast, da wird immer abgeschöpft. Und da kommen die ganzen stolzen Gedanken, eingebildeten Gedanken. Wir sind doch gut schon von Anfang an gewesen. Wir Deutsche, an deutschem Wesen, soll die Welt genießen. Ja. Da merkst du plötzlich, wie wir innen drin sind, zerstritten, verwirrt, voller Laster, Lüsten, Saufen, Fressen, Konsum und vieles andere mehr. Das kommt alles raus. Und dann merken wir plötzlich, was ist das Reich Gottes wirklich? Das Reich Gottes ist Friede und Freude im Heiligen Geist. Ja. Und der Ton, der Wort kommt raus, verstehst du? Dieser ganze Dreck, dieser Ton, Siliziumoxid, das ist heute sehr wertvoll, nötig, sogar bei den Datenträgern. Der ganze moralische Schmutz, was sie von woanders übernommen haben, und einfach speichern, der hat mich verletzt, der hat das mit mir getan und jenes mit mir getan. Dieser Siliziumoxid ist wichtig für unser Internet, ist ganz arg wichtig. Ohne den gäbe es kein Internet. Aber weißt du, was das alles ist? Geistig umgedeutet, das ist das ganze Geschwätz, was in der Welt alles ist, Gutes und Schlechtes, Richtiges und Falsches. Das ist ein Bild auf unseren Charakter. Der fleischliche Mensch, die ganzen menschlichen Machenschaften in unserem Leben, ich will kontrollieren, ich will herrschen. Deshalb sagt Jesus, richtet nicht, auf dass sie nicht gerichtet werden. Oder wir möchten die ganze Welt besitzen, die ganze Welt erfassen. Ton und Eisen vertragen sich nicht, steht in diesem Standbild vom Nebukadnezar. Beides wird schonungslos verschmolzen und abgeschöpft und raus als Schlacke. Wie viele Schlacken gibt es bei uns nachher? Da stehst du und denkst, ja, ich habe mal eine Gebetsnacht gehabt und in der Gebetsnacht hat Gott mir ein Bild geschenkt und dir gegeben, wie viel Schlacke in unserem Leben noch ist, was alles noch raus muss, bis das echte Gold zum Vorschein kommt. Und das Gold ist ganz tief unten. Schweres Metall. Und das muss alles weggeschmolzen werden. Und das ist Heiligung. Das ist Heiligung. Ein Bild, dass das Fleisch gar nicht mag, verstehst du? Oh, nein, das ist so heiß. Aber weißt du, wir müssen in den Feuerofen reingehen und nur das Echte. Kapitel später in Danielbuch lesen wir von diesen drei Männern, die in den Feuerofen gingen. Die waren geläutert vom Herrn. Wir sind in den Feuerofen hineingegangen und da ist nichts weggebrannt, außer diese Fesseln. Das ist eine andere Predigt. Ich könnte eine andere Predigt hier bringen heute Nachmittag. Viele Christen denken, dass sie etwas erzwingen müssen. Nein. Das muss sich rauskristallisieren in unserem Leben. Der ganze Humanismus, was wir heutzutage denken und haben, ja, du sollst den Armen helfen. Du kannst den Armen helfen, du sollst den Armen helfen, wenn du noch Lust hast und Freude hast und der Herr dir es erlaubt und der Herr es dir zeigt. Ja, bete Gott in Wahrheit und im Geist an. Nicht nur anbeten. Verstehst du, nur mal klimblim mit Weihrauchkübel da durch die Gegend rennen und räuchern. Die hohen Schmelztemperaturen Gottes, verstehst du, die schmelzen Silber und all das raus. Ein Zeichen, Silber ist ein Zeichen auf die Selbsterlösung oder auf Erlösung überhaupt. Weißt du, du kannst dich nicht erlösen. Der Herr muss uns erlösen. Auch das muss rausgeschmolzen werden. Kupfer muss rausgeschwemmt werden. Die ganzen Edelmetalle müssen rauskommen, bis du schließlich Gold hast. Malachi Kapitel 3, Vers 2 und folgende Verse heißt es, wer wird an dem Tag seines Kommens bestehen oder diesen Tag ertragen können? Und wer wird es bestehen können, wenn er erscheint? Der Tag des Herrn, Weißt du, was der Tag des Herrn ist? Der Herr wird anfangen zu schmelzen. Hier lese ich weiter. Denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird schmelzen und sitzen und so weiter und das Silber reinigen und die Söhne Levis reinigen. Die Priestersöhne. Sogar die Priester müssen gereinigt werden. Das sind ja Verbrecher alles. Der Stamm Levi war ein Verbrecherstamm. Und die müssen gereinigt werden. Und der Herr wird sie läutern wie Gold und Silber. Und dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann, wenn wir geläutert sind, können wir Gott ein Opfer bringen in Gerechtigkeit, was richtig ist. Und es wird dem Herrn wohlgefallen, das Opfer des Judas und Jerusalems, wie vormals vor langer Zeit und vielen Jahren her. Und ich will zu euch kommen, sagt der Herr hier in Maleachi, zum Gericht. Ich warne euch eines. Betet nicht, lieber Gott, tauf mich mit Geist und Feuer. Das Wasser reicht schon. Verstehst? Nicht mit Geist und Feuer. Feuer ist Gericht. Feuer ist Gericht, Geschwister. Feuer ist Gericht. Der Heilige Geist ist noch lieb, aber Feuer ist Gericht. Ich warne euch, tauf mich mit Geist und Feuer. Weißt du, wo du dann hinkommst? In den Schmelzofen Gottes. Ja? Und ich will zu euch kommen, sagt es hier, zum Gericht. Und ich will schneller Zeuge sein gegen all die Zauberer, Ehebrecher, Meineidige und die, die Gewalt und Unrecht tun und die die Tageslöhner, die Witwen, die Waisen und die Fremdlinge unterdrücken. Ja, das mache ich nicht, ich bin ja kein Arbeitgeber. Und doch. Und ja, und mich nicht fürchten, verstehst du? Aber ich werde ganz schnell kommen. Im Volk Gottes ist so viel Blech, so viel tönendes Erz, so viel Angeberei, so viel fromme Geprotze, so viel Wichtigtuerei, ich, oh, und so weiter. Weißt du, in der Welt gibt es ein Sprichwort, reden ist Silber, schweigen ist Gold. Und Gott will das Gold rausholen, dass du schweigst, dass du nichts mehr sagst, Herr, alles bist du, ich bete dich nur an. Und dann die Beine aus Ton und Erz. Weißt du, das ist eine Botschaft für dich, für uns, für nicht nur Europa, verstehst du, die 10 Staaten, die 10 Zehen. Da ist so viel Hektik und so viel Betriebsamkeit bei uns, so viel Action, so viel Rastlosigkeit, so viel Umtrieb. Und dann muss der Herr sagen an die erste Gemeinde, einer aus der Urzeit noch, aus der Urchristenheit, an die Gemeinde in Ephesus, ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlässt. Oder, Tante, du hast keine Sabbatruhe. Ich will kein Adventist und kein Judaist sein. Aber Sabbat ist von Gott gewollt. Sabbatruhe, dass wir in die Ruhe Gottes eingehen, dass wir Frieden haben, dass wir stille sind. Und das ist diese Reinigung und diese Läuterung des Standbilds des Nebukadnezars. Denk drüber nach. Dann die Lenden, die werden geschmolzen, das Kupfer hier. Da kommt Kupfer zum Vorschein. Sieht aus wie Gold, verstehst du, aber alles nur gemacht. Sind die mittleren Organe, was auch immer ist, was immer sein sollte. Gott will das Echte, er will das Gold in unserem Leben sehen. Wenn die vielen Aktivitäten aus menschlicher Kraft, die sollen sterben, aussterben. Nur das Wort, das Wertvolle soll zum Vorschein kommen. Und die Geräte in der Stiftshütte, die waren aus Kupfer. Am Eingang Waschbecken und all das, was der Brandopferaltar war aus Kupfer. Die eherne Schlange war aus Kupfer. Wer diese eherne Schlange mal anblickte, der wurde geheilt damals. Wir kennen diese Geschichte, ein Bild auf Jesus, den Gekreuzigten. Nur in aller Liebe. Aber es gibt so viele Kupferchristen, die sind nur bis Christus gekommen. Und die sind nur, ja, die sind in der Heiligung, aber sie sind nur gekupfert. Ja, gekupfert. Besitzen Sündenerkenntnis, kommen häufig zum Kreuz, aber ihr Egoismus dominiert und so weiter. Und die Liebe wächst nicht. Sie wachsen nicht in der Liebe und Liebe ist Gold. Und dieser Zustand, weißt du, sie sind zwar sensibel, aber nicht standhaft genug. Kupfer ist weiches Material. Denk darüber nach. Ich will nur anschneiden hier. Jage nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Deshalb gehört Kupfer auch nicht in das Heiligtum, nur in den Vorhof. Was ist schon schön, dass du Sündenerkenntnis hast, dass du Jesus liebst und auch du aufs Kreuz blickst und dergleichen. Aber diese Vorhofchristen reden viel vom Kreuz, viel von der Verdorbenheit des Menschen. Und wir müssen ständig uns erneuern und, die ganzen Erneuerungsbewegungen. Aber Heiligung ist noch viel mehr. Es geht in die Tiefe. Dass wir die Führung des Heiligen Geistes erleben und erfahren. Und du musst überlegen, die meisten Christen denken nur Landeinnahme von Kanaan, aber Jericho war noch auf der anderen Seite vom Jordan. Und dann hieß es auch, Jordan, Jericho ist verflucht und niemand darf was von Jericho nehmen. Und wer sich was nimmt von Jericho, der ist verflucht und bringt Fluch über die Gemeinde. Und das war dieser Achan. Heiligung ist noch vor dem Jordan, was da alles passiert. Und wir wissen, was da Achan gemacht hat. Der hat das Volk Gottes aufgehalten. Wenn Kupfer sich mit Sauerstoff verbindet, ihr Lieben, da wird da an der Oberfläche grün. Ja, verstehst du? So ist das. Denkt man, das ist sowas Schönes. Nein, ist verdammt. In diesem Zustand ist es sogar giftig, gefährlich für Christen, wenn sie lau werden und träge werden, wie der Demas, der die Welt damals lieb gewonnen hat. Und da muss das Brandopferaltar und dieser Waschbecken eine Reinigung. Gott will weitergehen. Er will Silber reinigen, dass wir wirklich die Erlösung begreifen. Und dieses Brustbild und so weiter ist Silber. Und dort spielt sich das Leben ab, Herz und Lunge, das Gehirn ist, oder was für den Gehirn sorgt, Sauerstoff und so weiter, Kreislauf des Blutes in Bewegung hält, die Nährstoffe dem Geist gibt, das spielt sich hier ab, die Erlösung, welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Aber das ist nicht alles. Gott will, dass wir nicht stehen bleiben. Lebe ein siegreiches Leben, ist meine Botschaft heute Nachmittag. Und dann die Arme, die kommen auch noch aus diesem Brustbereich, Silber, bevor es Gold erreicht, Silber oxidiert. Und wenn Silber oxidiert, wird es schwarz. Es verbraucht viel Licht, aber es glänzt nicht. Dann, wenn es oxidiert, ihr wisst ja, wenn man so Silbergeschirr abputzt und putzen muss. Aber erst in der Schmelze wird Silber gereinigt und fängt an zu glänzen. Und genau das ist, was Gott will, dass es jagt nach der Heilung, in welcher Phase ihr es auch befindet. Sucht den Herrn, so werdet ihr leben. Und dann, wenn das Silber geläutert ist und so weiter, dann strahlt es. Wisst ihr, was Spiegel ist? Nichts anderes wie in dem Glas ist Silber. Und es reflektiert und dann siehst du dein Gesicht wieder. Es gibt demütige Silberchristen, verstehst du? Nicht nur Kupferchristen, sondern auch Silberchristen. Und Silberchristen, wenn die einfach Gott erlebt haben, die brauchen keine Seelsorge mehr groß. Die haben den Herrn, die schauen sich im Spiegel und sie sehen, wer sie sind, was sie sind und was sie brauchen. Jage nach der Heiligung. Und du erkennst, wo du noch okkult gebunden bist, was noch zerbrochen werden muss in deinem Leben, was noch bereinigt werden muss. Und das ist, in welcher Phase bist du jetzt gerade? Bist du bei Ton und Erz in dieser Schmelze? Bist du bei Lendenteilen, wo du geschmolzen bist? Bist du bei Brustschild, wo du geschmolzen bist? Oder gehst du mit mir noch eine Stufe höher? Das Gold muss auch geschmolzen werden. Und der Herr schmilzt das Gold, dein Anbetungsleben, dein Glaubensleben. Also, da ist so viel Stolz noch in uns, das muss alles rausgeschmolzen werden, was wir uns noch einbilden. Du denkst, ich bin Christ, ich bin erlöst. Aber alles, was wir sind, wir leben aus der Gnade Gottes. Wir leben aus der Gnade Gottes. Silber und Gold müssen ausgegossen, in eine Form gegossen werden, zuerst einmal geformt werden. Gott will unserem Leben ein Format geben. Und erst dann sind wir wertvoll. Nicht nur ein Klumpen. Verstehst du, Christen sind keine Klumpenmenschen. Die haben etwas in sich. In Offenbarung Kapitel 3, Vers 17, da heißt es, du sprichst, ich bin gar reich und habe mehr als genug und brauche nichts, ich bin gar reich. Und weißt nicht, sagt der Heiland, dass du bist elend, jämmerlich, bist arm, blind und bloß. Goldchristen. Und Gott sagt, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich würdest. Und weiße Kleider, damit du sie anziehst und nicht deine Schande bloß und Blöße offenbar werde. Ich rate dir, dass du Augensalbe kaufst, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Und jetzt hör mir zu. Das kannst du selber nicht machen. so viel Geld hast du auch gar nicht, dass du es kaufen könntest. Und dann heißt es hier, welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige sie. Deshalb schlag nicht gegen Gott aus. Rebelliere nicht gegen ihn. Und das ist Heiligung. Und das ist ein siegreiches Leben, dass er dich züchtigt, dass er einfach sagt, mein Kind, ich habe dich lieb, aber ich möchte noch Gold aus dir rausholen. Ich möchte deinem Leben ein Format geben. Du bist ein ungehobelter Klotz. Weißt du, wir kommen zum Heiland wie ein Klotz aus der Welt, aus diesem Steinbruch dieser Welt, aus der Sünde. Und der Herr ist es, was uns dann Format gibt, aus uns diesen jungen David macht, aus uns diese Statue macht, die Gott gefällt, und dass wir da stehen und sagen, oh Gott, was hast du aus dem gemacht? Gott läutert und reinigt seine Kinder. Lies mal Hesekiel Kapitel 36, Vers 25. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Ich reinige euch. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 3. Petrus betet hier, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Selbst die Wiedergeburt kannst du nicht selber fabrizieren. Kannst nicht. Entweder zeugt dich der Heilige Geist oder nicht. Und so weiter, der euch wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, auf das bewahrt wird im Himmel, das bewahrt wird im Himmel für euch, dass ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt noch eine kleine Zeit traurig seid, durch manche Trübsal gehen müsst, manche Anfechtung erleben sollt und so weiter. Und ihr müsst euch im Glauben bewähren und euer Glaube wird kostbarer erfunden werden als das vergängliche Gold. Das ist diese Läuterung, diese Heiligung, in der wir drinstehen für das siegreiche Leben, das bewahrt wird im Himmel. Hier auf Erden hast du das nicht. Das durch Feuer geläutert wird zum Lob und Preis und Ehre und so weiter und dann offenbart wird durch Jesus Christus. Ihr habt ihn nicht gesehen. Ihr seid nicht dabei gewesen auf dem Berg der Verklärung oder wo auch immer, auf dem oberen Zollern. Habt ihn doch lieb und nun glaubt an ihr, ihr alle, die, obwohl ihr ihn noch nicht seht. Und ihr werdet euch freuen und mit unaussprechlicher Freude und herrlicher Freude dem Ziel entgegengehen und das Ziel des Glaubens erlangen, nach denen sich eure Seele sehnt. Und das ist Liebe, ein siegreiches Leben. Nach dieser Seligkeit haben die Propheten geforscht und gesucht und so weiter und geweissagt. Aber euch ist es zuteil geworden, diese Gnade Gottes, diese Seligkeit. Und dir ist es offenbar worden, diese Erkenntnis. Das, was die Engel zu schauen begehrten, das darfst du heute schauen. Jesus, mein Heiland, Jesus, mein Heiland, ich liebe dich. Oh, ich bin für dich und du bist für mich und wir gehen zusammen. Viele Menschen denken, Heiligung ist ein Fluchtweg. Nein, das ist etwas von Gott Bestimmtes, von Gott Erwähltes, das ist der Weg. Jesus kam, um die Werke Satans zu zerstören und das Reich Gottes in uns aufzubauen. Und das geschieht durch die Heiligung. Ich weiß noch gar nicht, warum ich in diese Richtung heute predige, aber es ist mir ein Anliegen. Und du sollst ein Teil des Reiches Gottes werden, ein Überwinderleben führen. Und dann gehst du, wie diese drei Jünglinge in den Feuerofen, sicher und gewiss, wir beugen unsere Knie nicht. Wir müssen den Menschen nicht gefallen, sondern Gott allein gefallen. Das, was mein Vater gepredigt hat, immer wieder, wenn wir nach Hause gekommen sind, wir müssen Gott gefallen. Kinder, wir müssen Gott gefallen. Und das zahlt sich letztendlich aus. Wir müssen Gott gefallen, nicht den Menschen. Gott muss sich zu uns bekennen und uns segnen und sagen, mein Kind, hast wohlgetan. Und dann bist du unbezwingbar, dann wirst du selig, du und dein ganzes Haus. Wir möchten selig werden, dass unsere Familie gerettet werden. Du hast den Schlüssel in deiner Hand, fang an so zu leben, konsequent zu leben mit Gott. Kinder, wir müssen Gott gefallen und nicht den Menschen. Dann hast du etwas, wo du Schätze sammelst für die Ewigkeit. Ihr habt gehört, Epheser Kapitel 1, Vers 11, das Evangelium eurer Seligkeit. Durch Christus haben wir Anteil erhalten an dem, was Gott seinem Volk versprochen hat. Dazu hat Gott, der alles nach seinem Plan und Willen ausgeführt hat, uns von Anfang an bestimmt dazu. Wir sollen ein lebendiger Lobpreis seiner Herrlichkeit werden. Und das sind wir, wenn wir unsere ganze Hoffnung auf Christus setzen. Kinder, wir müssen dem Herrn gefallen. Wir müssen vor Gott bestehen. Wir müssen Gott Rechenschaft ablegen. Wie oft hat mein Vater das immer wieder seiner Familie vorgebetet. Durch ihn habt auch ihr das Wort der Wahrheit gehört, die gute Nachricht, die euch Rettung bringt, und habt dieses Wort im Glauben angenommen. Und es haben meine Geschwister auch im Glauben angenommen und weitergelebt und weiter ihren Kindern weitergegeben. Durch ihn hat Gott auch den Heiligen Geist euch gegeben, was es seinem Volk versprochen hat, und hat euch damit ein Zeichen, ein Siegel aufgedrückt. Und dieser Geist birgt für uns, dass wir alles andere bekommen werden, was Gott uns als sein Volk versprochen hat. Weißt du, wenn du Gott treu bist und das tust, was Gott will und Gott gefällt, wird Gott sein Siegel auf dein Leben drücken. Und dann lebst du ein erfolgreiches Leben. Gott will uns die volle Befreiung schenken und uns zu seinem Eigentum erweisen. Wir gehören Gott. Ihr seid mein Eigentum. Ich verstehe Gott manchmal nicht und sage, guck mal, Heiland, es gibt so viele Familien, aber dass gerade unsere Familie gerettet wurde, und nicht nur jetzt unsere Familie, sondern ich gehe jetzt mütterlicherseits, das nur mütterlicherseits, väterlicherseits kann ich nicht viel sagen, da kenne ich zu wenig. Aber mütterlicherseits, der Uropa, der hat auf seiner alten Bibel, ich habe diese Bibel mal in der Händen gehalten, die Tante, die den Opa noch gepflegt hat, hat mir diese Bibel mal gegeben, und hier stand vorne drin, ich und mein Haus, wir werden gerettet werden. Und wie oft ist der Opa in die Wohnung reingekommen und gesagt, guck mal, Mom, 8 seiner Kinder glaubten nicht an Jesus Christus zu der Zeit, als er so Wanderpredigerstundist war in Ostpreußen. Aber er sagt, Mutti, hier steht's, ich und mein Haus, wir werden gerettet werden. Und als wir nach Westdeutschland kamen, hier damals, dann, wir haben uns bekehrt hier, sind Christen geworden und natürlich missionarisch eifrig, also wer gerettet ist, jeder Christ ist ein Evangelist. Wir dachten, jetzt müssen wir nicht die Welt bekehren. Wir haben nicht gesucht, die Welt zu bekehren, sondern unsere Familie zuerst einmal. Und mein Vater hat sich die Mühe gemacht und alle Verwandten mal gesucht über das Rote Kreuz. Wir wussten, unsere Verwandten sind in Sibirien. Die einen, die in Deutschland sind, die sind schon christlich angehaucht inzwischen. Verstehst du, die sind schon getauft und so weiter. Ich durfte sogar meine eigene Oma noch taufen, also einer seiner Töchter. So nur nebenbei. Und dann haben wir gesucht, wo sind die ganzen Verwandten. Und dann haben wir rausgefunden über das Rote Kreuz, die Verwandten da, die hinterm Ural weit in Sibirien leben. Ja, und wir haben korrespondiert miteinander. Und dann schrieben sie, wir sind auch Christen geworden. Wir sind in der Baptistengemeinde dort oder Untergrundchristen und so weiter. Du siehst, wenn wir an Jesus Christus glauben, wir können sehr stolz sein in der ganzen Welt. Wir werden gerettet. Unsere Kinder werden gerettet, unsere Familie wird gerettet. Gott kommt zum Ziel. Aber wir müssen treu sein. Wie lebe ich ein siegreiches, erfolgreiches Leben? Lebe unbeirrt. Einfach vertraue Gott. Und Gott wird die Befreiung bringen. Gott wird den Sieg bringen. Du wirst es vielleicht nicht erleben. Der Opa hat es nicht mehr erlebt, dass eines seiner Kinder sich bekehrt hat. Das hat er nicht erlebt. Der ist nur drüben gestorben. Ja, aber in der Ewigkeit ist die ganze Familie beieinander, ihr Lieben. Und deshalb sei mutig und sei kühn. Weißt du, einfach leb mit Gott, vertraue Gott und nimm dem Teufel den Wind aus den Segeln. Und erlaube nicht, dass der Teufel über deine Familie dominiert, dass der Teufel über deine Kinder dominiert. Ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen, auch wenn ich das noch nicht sehe, denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen, im Gottvertrauen. Lebe siegreich, lebe glaubensvoll, vertraue dem Herrn. Er hat's angefangen, er hat dir deine Kinder dir gegeben, du hast sie geboren, es ist dein Fleisch und Blut, und die sollen Jesus sehen, die sollen Jesus erleben, die sollen zu Jesus kommen. Ob sie jetzt in der Pfingstgemeinde sind oder in der katholischen Kirche, wo sie auch immer sind, spielt keine Rolle. Wenn ich so meine Geschwister angucke, meine Geschwister sind verstreut in allen möglichen Freikirchen. Der eine ist Landeskirchliche Gemeinschaft, der andere ist bei den Baptisten Pastor, der andere predigt bei der Gemeinde Gottes, der Pfingstgemeinde ist Prediger oder Predigerin. Verstehst? Wir dienen alle dem Herrn irgendwo, jeder auf seine Art. Es gibt kein Schema. Es gibt kein Schema, wir dienen dem Herrn. Und deshalb wichtig ist, dass man dem Herrn nachfolgt. Wichtig ist, dass man den Herrn lieb hat. Deshalb du und dein ganzes Haus, ihr sollt gerettet werden. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns herrliche Verheißungen gegeben hast. Wir leben ein siegreiches Leben. Engel Gottes arbeiten für uns und dienen uns. Halleluja. Und was wir auch nicht sehen, das werden wir erleben, wenn wir dir treu sind. Herr, wir sind in der Heiligung. Wir werden geschmolzen, wir werden gesiebt. Die Schlacken werden weggenommen aus unserem Leben. Herr, du reinigst und heiligst uns, ich und mein Haus. Wir wollen dem Herrn dienen. Danke, Herr Jesus, dass wir dir vertrauen dürfen. Auch wenn es manchmal kompliziert ist, auch wenn es manchmal schwierig ist, auch wenn es manchmal durch die Hölle geht. Herr, wir wissen, du bist bei uns und du wirst uns nicht verlassen. Herr, ich danke dir, dass du deine Kinder nicht verlässt. Halleluja. Amen.